Doc Beatrice, tierisch vital. Wissenswertes aus der Tierwelt, Stories und natürliche Gesundheitstipps für deinen Hund. Beatrice, die Tierärztin, und Bettina, die Tierpsychologin, unterhalten sich locker über interessante Hundethemen und vieles mehr.
Hallo, liebe Betty.
Hallo, liebe Beatrice.
Jetzt sehen wir uns schon nach einer Woche wieder.
Oh. Ja.
Ja. Ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, heute ist die Sonderfolge. Das heißt, heute kommt das Interview mit Dieter Pfaff vom Sanitätshaus Pfaff. Und ja, Näheres darüber erfahrt ihr nachher. Ich möchte nur ganz kurz ein bisschen was klären vorab. Deshalb möchte ich euch jetzt hier sozusagen einweihen. Also, dieses Sanitätshaus führt im Grunde genommen das Gleiche, wie das bei einem Sanitätshaus beziehungsweise ja eine werktechnische Werkstatt für die Menschen eben auch ist. Was hier nicht geführt wird, fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein, sind Kissen.
Ja, stimmt. Kissen hat er nicht, nein.
Ja, weil der Rollwagen braucht ja keine Kissen. Der Rollstuhl für Hunde braucht eben kein Kissen. Ja, also ich möchte nur kurz mal aufzählen, was es in dem Sanitätshaus alles gibt. Das seht ihr dann auf der schönen Homepage von Herrn Pfaff. Da ist nach den verschiedenen Dingen aufgeteilt. Im oberen Bereich sind da Reiter zu finden. Da findet ihr Prothese, Orthese, da findet ihr die Rollwagen, ihr findet Tragehilfen und Pfotenschuhe, wobei das Herr Pfaff eher die Bezeichnung Therapieschuhe bevorzugt. Das kann ich unterstütze ich sehr gerne, weil ganz normale, einfache Pfotenschuhe könnt ihr überall kaufen. Und die sind dann einfach nur zum Schutz für die Hundefüße vor zu heißem Boden oder im Winter oder so geeignet. Ihr solltet unbedingt dran denken, dass die Hunde über die Füße schwitzen. Ein Hund hat ansonsten nur noch vereinzelt um den Nasenspiegel ein paar Schweißdrüsen, aber hauptsächlich über die Füße. Ich sage es deshalb, weil die meisten der einfachen Pfotenschuhe, die man so kaufen kann, halt einfache Gummi- oder Kunststoffschuhchen sind. Und wenn ihr die zu lange den Tieren anzieht, eurem Hund anzieht, dann fangen die da drinnen an zu schwitzen. Und je nach Klima können sich dann ganz leicht Probleme an der Haut bilden. Dann werden nämlich einige der sowieso auf der Haut vorhandenen Bakterien dann sich sehr stark vermehren, weil einfach damit das Klima für diese Bakterien perfekt ist. Und dadurch kommt es dann eben leicht oder kann es leicht zu Entzündungen kommen. Deswegen solche Pfotenschuhe bitte immer nur kurz anziehen. Mit kurz meine ich jetzt nicht 10 Minuten oder so. Ihr könnt da ruhig auch einen 2-Stunden-Spaziergang machen. Aber wenn der Hund dann wieder ins Auto kommt, dann sollte er die Pfotenschuhe doch tunlichst ausgezogen bekommen. Ne? Ich hoffe, das macht er sowieso auf diese Art und Weise, denn für den Hund ist das schon besser so. Also diese Therapieschuhe gibt es da und Bandagen, habe ich die schon genannt? Weiß ich gerade nicht. Ja, die Bandagen, all das wird im nach und nach vorgestellt werden. Nur hier ganz kurz zum besseren Verständnis. Manchmal muss nach einer Erkrankung, wie zum Beispiel bei einem Osteosarkom, das ist eine bösartige Krebserkrankung des Knochens. Manchmal muss infolgedessen eben eine Pfote oder auch ein bisschen höher die Pfote operativ vom Hund abgetrennt werden. Das nennt man Amputation. Und dafür gibt es dann die Prothetik. Also eine Prothese ersetzt einen Teil des Körpers, während eine Orthese normalen vorhandenen Körper angepasst wird und diesen Körper schützt, indem es bestimmte Bewegungen erlaubt und bestimmte Bewegungen eben nicht erlaubt. Das nur so zum Erklären. Wenn ihr mit eurem Tier in das Geschäft kommt und ein Problem habt, das eben die Anpassung einer Orthese erfordert. Dann war es bislang so, dass zunächst einmal ein Abdruck gemacht werden musste, ein Gipsabdruck von, jetzt für eine Prothese zum Beispiel, vom Stumpf, um dann entsprechend die Prothese, also der Ersatz für die Pfote, dann an diesen Gips, ja, diesen ausgegossen, also aus dem Abdruck wird nochmal das positiv gegossen, also quasi haben die Techniker dann den Stumpf deines Hundes in Gips vor sich und passen dann daran die entsprechende Prothese an, ja, damit das eben wirklich greift. Und ja, mittlerweile ist es aber so, dass Herr Pfaff schon ganz stolz erzählt hat, dass er jetzt mit einer großen Firma zusammenarbeitet, die einen sehr großen 3D-Drucker hat, sodass er jetzt nur noch mit einem Scanner einmal rund um das Bein herumgehen muss und dann direkt am Bildschirm all das, was er vorher direkt machen musste, zurichten und alles, kann er jetzt fertig machen, um es dann im 3D-Druck gießen zu lassen, sodass es dann auch hinterher nahezu perfekt passt.
Das finde ich also sehr spannend. Das ist auch eine super Entwicklung, ja.
Ja,
absolut. Das macht sicherlich den Tier auch etwas einfacher, weil das sicherlich auch angenehmer ist, als vorher eben den Gipsabdruck machen zu lassen.
Ja, ganz genau. Zum Thema Rollwagen möchte ich noch sagen, Herr Pfaff hat Rollwagen in allen möglichen Größen. Also das sieht ganz, ganz toll aus. Das sieht man auf der Homepage. Da ist einmal ganz winzig für einen Chihuahua bis hin zu einem Rollwagen für einen 60, 70 Kilogramm Hund. Also das ist schon ganz, ganz spannend. Und diese Rollwagen braucht man für ganz unterschiedliche Sachen. Zum einen, wenn halt die Beine hinten tatsächlich gelähmt sind nach einer Erkrankung, die sich Cauda equina nennt, also vielleicht ein Bandscheibenvorfall, aber eben eine Erkrankung, wo die Nerven, also im hinteren Bereich des Rückens, hört das Rückenmark auf und dann geht nach hinten in den Schwanz, also in die Rute hinein, nur noch einige Nervenstränge. Und wenn diese Nervenstränge abgeklemmt werden, in Höhe meistens der lumbalen Wirbel, dann nennt man das eine Cauda equina Erkrankung, weil das zu Lähmungen führt. Cauda equina deswegen, weil diese heraushängenden einzelnen Nervenstränge erinnern so ein bisschen an einen Pferdeschwanz. Denn Cauda ist der Schwanz und equina ist der Pferdeschwanz. Mhm. Deshalb hat man das so genannt. Das nur als Beispiel. Aber es können natürlich auch alle möglichen anderen Dinge sein am Rücken oder sonst wo halt entsprechend entlastet werden muss, sodass das Tier unter Umständen nur zeitweise einen Rollwagen braucht oder aber eben in Form eines wirklichen Rollstuhls, ja, dann eben sein Leben lang braucht. Und Herr Pfaff hat auf seiner Homepage, also die kann ich wirklich sehr empfehlen, hat er verschiedene Videos verlinkt, wo unter anderem eben auch ein Hund mit dem Rollwagen zu sehen ist und die teilweise den Rollwagen mit sich nehmen, als gehört er wirklich zu ihnen, ja, und die fegen dadurch, das ist wirklich ein Teil, das alles aushält, dieser Rollwagen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Es ist nicht nur das, dass er alles aushält, sondern er ist ja auch wirklich wahnsinnig langlebig. Und beides ist ja wichtig. Beides brauche ich als Hundebesitzer. Ich möchte ja nicht jedes Jahr mir einen neuen Rolli für meinen Hund anschaffen müssen, weil ich irgendwie doch billig irgendwo im Internet gekauft habe. Es ist nicht angepasst, es passt wieder nicht. Und dann ist es so, ich glaube, der Herr Pfaff hat da auch erzählt, der hat einen Hundebesitzer, der hat 15 Jahre, nach 15 Jahren kam er das erste Mal zu der ersten Einstellung.
Wahnsinn,
danach,
oder?
Ja, also der Rolli für den Hund hat wirklich 15 Jahre lang gut gehalten. Der konnte damit alles machen, was er wollte und musste nur einmal eingestellt werden. Und danach konnte er den sogar wieder verkaufen. Das ist ja auch nicht so, dass er...
Unglaublich, oder?
Ja, dass danach weggeschmissen werden muss. Also es ist ja wirklich, das ist also richtig, richtig gute Handarbeit, muss man sagen.
Extrem beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich glaube, damit habe ich eigentlich soweit hoffentlich alles so ein bisschen eingeweiht. Und was wollen wir jetzt noch machen?
Ich habe noch eine Liste, liebe Beatrice, wo wir ein paar Fachausdrücke, sage ich mal so, abarbeiten wollte, die ich dir einfach zuwerfe und du gibst eine kurze Erklärung dazu. Ein paar Sachen hast du ja schon genannt.
Oder Quina, ja.
Ja, das werde ich jetzt nicht nochmal aufrufen, sondern ich mache einfach von unserer Liste die restlichen Sachen. Dann habe ich als erstes Kreuzbandriss.
Den Kreuzbandriss haben wir ja gerade erklärt. Das heißt, den Kreuzbandriss haben wir in der letzten Folge erklärt, weil die letzte Folge und diese zählen ja zusammen. Deswegen habe ich sie jetzt quasi zusammengenommen. Und zwar ist es so, dass die Sehne aus lauter kleinen Fasern aufgebaut ist. Je näher man reinguckt, wir gehen jetzt mal andersrum, von außen nach innen schaut man hinein, dann sieht man lauter Fasern, die wiederum aus kleineren Faserbündeln bestehen, einzelne Bündel, und die sind jeweils immer in Bindegewebshaut umfasst. Und wenn man dann noch weiter hineinschaut, dann sieht man, dass da jedes einzelne wieder Bündel aus ganz winzigen Fasern, Fibrillen, sagt man, weil das ganz, ganz klein ist. Das sind wirklich aus ganz, ganz kleinem Bindegewebe. Ach Gott, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich sehe das vor mir und versuche es dann so zu beschreiben, damit man sich das vorstellen kann. Das heißt, wir haben also Bündel in Bündeln in Bündeln sozusagen von immer schmaler und kleiner werdenden Stränge. Und insgesamt ist das dann natürlich sehr haltbar, viel haltbarer, als wenn das alles in einem wäre sozusagen. Das bringt es aber auch mit sich, dass eben dieser Riss nur teilweise sein kann. Es können kleine Fibrillen gerissen sein, die vom Körper sehr schnell wieder regeneriert werden, ohne dass man nach außen hin am Hund selbst irgendwelche Symptome merkt. Das Gleiche gilt für einzelne Sehnenfasern, also schon ein bisschen größere Bündel. Dann aber kann es ein bisschen problematisch werden. Je mehr dieser Bündel kaputt sind, desto größer ist der Riss in der Sehne selbst. Und wenn man da nichts macht, kann das natürlich immer weiter fortschreiten. Allerdings ist es auch so, dass es dann meistens zu Schmerzen kommt, die man dann nicht mehr übersehen kann. Also eine ganze Weile wird der Hund das kaschieren können, aber irgendwann wirst du als Besitzer merken, dass das Knie ist warm, er läuft nicht mehr normal, er vermeidet schnelle Seitengänge, also schnellen Wechsel der Richtung und rennt nicht mehr so, spielt, bleibt vielleicht, schaut anderen Hunden beim Spielen zu. Solche Sachen sind so die ersten, die vielleicht auffallen. Dann könnte noch sein, dass einfach das Aufstehen mehr wehtut und dass er deswegen nicht mehr ganz so schnell losfegt, wenn er merkt, dass du mit ihm Gassi gehen willst, dass da schon so ein bisschen Unwillen vielleicht da ist. Das muss nichts mit einem Alter zu tun haben, sondern es kann wirklich, also da solltest du wirklich deinen Hund gründlich untersuchen und abfühlen, ob irgendwo eine erwärmte Stelle ist oder irgendwas anderes da ist, ob das Ganze seitengleich ist, oder falls es nur einen Erguss gibt, zum Beispiel, ohne dass der erwärmt ist, dann würdest du merken, dass eben die eine Seite deutlich angeschwollener ist oder dass eben mehr Flüssigkeit drin ist. Also das sind so Sachen, da musst du dann wirklich einen Kollegen, einen Tierarzt konsultieren, damit er da sich das Ganze mal genauer anschaut. So, nächste.
So, das nächste Wort. Grundgelenkarthrosen.
Grundgelenkarthrosen, da sind im Grunde die Zehenarthrosen gemeint, weil die untersten Gelenke sind, also die Zehengelenksarthrosen. Da hörst du am besten in die letzte Folge nochmal hinein.
Dann haben wir Stellungsfehler.
Da geht es darum, dass dein Hund nicht von der Anatomie her nicht ganz so aufgebaut ist, wie er sein sollte. Und wenn das nicht ganz gerade ist, sondern schon ein bisschen eine Schonhaltung, weil vielleicht leichte Schmerzen da sind, dann zeigt sich das darin, dass das Bein mit Fuß und Zehen und insgesamt ein bisschen anders aussieht, als es normalerweise aussieht. Und das bezeichnet man dann als Stellungsfehler. Dann muss man schauen, inwieweit das dann wieder sich negativ auswirkt, so dass man das unter Umständen korrigiert. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun.
Dann radialis parese.
Hier geht's um den Nervus radialis und das ist im Vorderlauf und da geht es drum, wenn die radialis Nerv gelähmt ist, dann ist der Hund nicht mehr in der Lage, den Fuß, die Pfote vorne zu heben oder auch nur richtig gut zu halten. Das führt dazu, dass er sozusagen, man nennt das Überköten, dass nicht die Zehen auf den Boden gestellt werden, sondern er sozusagen dann mit dem Zehenrücken und, wenn es noch weitergeht, sogar mit dem Fußrücken auf dem Boden aufkommt. Das muss behandelt werden, kann auch gut mit einer Orthese behandelt werden oder mit dem Orthobotschen.
Ja, da hast du jetzt gleich auch das nächste Wort erklärt, nämlich Überköten. Das haben wir damit erklärt, was ich tatsächlich selber nicht kannte, muss ich sagen. Also ich kenne die Symptomatik, ich weiß, wie das aussieht, aber eben, dass das Überköten heißt, das wusste ich nicht.
Was man da noch mit reinnehmen könnte, was sehr häufig vorkommt, das ist das Karpalgelenk. Herr Pfaff spricht meistens vom Karpalgelenk oder vom Tarsalgelenk. Das Karpalgelenk entspricht dem Handgelenk, ja, deshalb sagt er das. Das ist im Grunde genommen das Gelenk, wenn ihr das Bein eures Hundes anhebt, ja, und mit der Hand unter die Pfote geht. Das ist sozusagen die erste große Beweglichkeit, der erste Knick, die erste Falte, die sich bildet. Das ist das Karpalgelenk vorne. Und ja, das kann dann eben, wie gesagt, zu dem kommen, was ich davor gesagt habe, vom Überköten und so weiter. Und das Tarsalgelenk ist das gleiche im hinteren Bereich. Das heißt, ja, dass wir, ja, da hinten am Fuß ist eben das Tarsum und ja, Fußgelenk.
Okay, das nächste Wort ist Pernos.
Oder soll ich noch mehr erklären? Also hinten? Nee.
Ich überlege gerade. Nee, ich glaube.
Lässt sich verstehen. Ist ja entsprechend zum Karpal dann.
Ja, ja. Dann haben wir das nächste Wort, Peroneus.
Ja, Peroneus ist der Nerv, Nervus Peroneus, der im Hinterlauf entsprechend dem Radialisnerv im Vorderlauf den Fußbereich versorgt. Und wenn dieser gelähmt ist, haben wir denselben Effekt wie vorne, eben nur im hinteren Bereich. Mhm. Und ist das nächste Wort zufällig Niederbruch?
Nein, aber das können wir nehmen.
Weil, ja, je nachdem, wie stark das Gelenk nicht mehr funktioniert, sozusagen, sagt man, wenn das Tier richtig mit dem Sprunggelenk zum Beispiel hinten auf dem Boden ist, dann ist das ein hinterer Niederbruch. Also das heißt, er ist nicht mehr in der Lage, wirklich hochzukommen. Mhm. Und entsprechend, das kenne ich jetzt auch nicht so genau, spricht der Herr Pfaff oft von einem halben Niederbruch oder teilweise Niederbruch. Das heißt, dass ein Gelenk nicht mehr so genutzt werden kann, wie es genutzt wird und der Hund schon nicht mehr höher kommen kann, also das nicht mehr richtig strecken kann. Mhm. Und spricht eben vom kompletten Niederbruch, wenn er wirklich dann mit den Gelenken echt am Boden ist.
Okay, ja, ja.
Ja? Also man würde, das passiert durch Überdehnung oder Zerreißung von einem oder mehreren Bändern. Und da kommt meistens noch das Wort Hyperextension mit ins Spiel. Das heißt Überdehnung dann in dem Fall. Ja, ich glaube, sag du mir, wenn es nicht gut erklärt ist oder wenn du es nicht verstehst. Oder?
Doch, gut. Alles gut.
Ja, sonst habe ich das Gefühl, ich muss es nochmal anders machen.
Nein, alles gut. Dann habe ich die Arthrodese für dich.
Arthrodese ist eine Gelenksversteifung weil Arthro das Gelenk und Dese ist in dem Fall eine Versteifung. Das macht zum einen, kann man das innerhalb einer Operation einen Tierarzt machen, wenn er keine andere Möglichkeit mehr sieht, dieses Gelenk anderweitig zu nutzen, dann kann man das komplett versteifen. Auf der anderen Seite passiert das sehr häufig bei einem Hund, der sehr starke Hüftgelenksdysplasie hat. Und dann weiß der Körper sich nur noch so zu helfen, dass er möglichst viel Bindegewebe und auch dann Knorpel in diesem Gelenksbereich ansiedelt, das dann später sogar verknöchert, sodass eben dieses Hüftgelenk so versteift und so zusammengewachsen ist, dass es gar nicht mehr rausrutschen kann. Dann können die Hunde auch wieder ganz gut laufen und einigermaßen schmerzfrei.
Das ist also dieser Knochenzuwachs, ne, im Gelenk dann.
Genau, ja. Also ganz gut ist relativ. Also sie sind natürlich dann dadurch eingeschränkt, ist aber im Vergleich zu vorher, wo sie ständig Schmerzen hatten, ist es natürlich dann schon besser.
Dann habe ich Myelopathie für dich.
Eine Myelopathie, das ist eine Erkrankung des Rückenmarks. Ja, und Pathie heißt im Grunde Schädigung. Das ist jetzt ja allgemein gesprochen. Es gibt natürlich auch noch eine spezielle Myelopathie, aber das würde ich ein bisschen weit führen, das komplett zu erklären.
Ja, okay. Dann habe ich das nächste Wort für dich, die Spondylose.
Okay, dabei geht es um Verwachsung der Wirbelkörper. Da bilden sich so sozusagen kleine Nasen, die sieht man dann im Röntgenbild. Und das schränkt die Bewegungsmöglichkeit ein des Tieres. Ja, das kann dann oft den Rücken nicht mehr richtig bewegen. Und oftmals haben sie dann auch Probleme, den Kot richtig abzusetzen und so weiter. Das kann sogar so weit gehen, dass es ein Fall für den Rollwagen wird.
Jetzt habe ich noch Patellaluxation. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal, in der letzten Folge schon mal kurz besprochen, aber vielleicht magst du es trotzdem noch mal kurz erklären.
Ja, das hier geht es ums Kniegelenk und die Patella ist die Kniescheibe. Das Kniegelenk ist ein sehr spezielles Gelenk, das in alle, also in verschiedene Richtungen beweglich ist. Das Grundgelenk ist, dass der Oberschenkel mit dem Unterschenkel verbunden wird und das ist wirklich dann schön ein geführtes Scharniergelenk. Und das, um das zu stabilisieren, weil das doch mächtige Knochen sind, gerade der Oberschenkel ist der mächtigste Knochen im Körper, wird es von mehreren Bändern, also Sehnen, umgeben, um zu stabilisieren. Und in diesem Bänder, ja, in diesen mehreren Bändern ist die Kniescheibe eingelagert, sodass es quasi nochmal ein extra Gelenk ist oder darstellt. Und manchmal kann es sein, dass die Kniescheibe so ein bisschen aus diesen Bändern rausflutscht. Das kann entweder sein, wenn die Bänder etwas weit sind, ja, wenn die schon so ein bisschen schlackern beispielsweise, oder aber kann auch bei Überlastung oder bei einem Unfall oder wie auch immer, kann das auch rausgedrückt werden. Und wenn die Bänder etwas weiter sind, dann flutscht das auch ganz schnell wieder rein. Aber man sollte es beobachten. Mhm. Wenn es öfter passiert, muss man was machen.
Ja.
Ja. Ansonsten, wenn das nur einmalig ist, dann ist das nicht so schlimm.
Dann habe ich das letzte Wort auf meiner Liste für dich. Das ist der Pfotenausgleich. Das hat der Herr Pfaff gesagt.
Genau. Ein Pfotenausgleich, ja. Da geht es darum, wenn durch eine, ja, durch eine Arthrose der Grundgelenke, also der Zehen, beispielsweise dann eine Zehe entfernt werden musste, dann ist es so, dass in der Regel die anderen Zehen überlastet sind, ja, weil sie dann entsprechend mehr zu tun haben, um die Funktion der fehlenden Zehe mit zu übernehmen. Und dann ist die häufige Folge davon, dass eben die anliegenden Zehen eben ebenfalls eine Arthrose entwickeln. Und wenn wir Pech haben, haben wir am Ende einen Hund ohne jede Zehe an dieser Pfote. Und dann hat der Hund natürlich auch keine Stabilität mehr, weil das ist dann ja auch nach vorne nicht stabil. Ja, der kann sich dann nicht mehr gut halten. Das ist, als würde er auf einem Stock stehen, sozusagen, dann ein bisschen übertrieben. Aber ja, Auf alle Fälle ist es dann da wichtig, wenn wir merken oder wenn am besten noch vor einer Amputation schon ein entsprechender Ausgleich stattfindet, also dass eben in dem Schuh, also in dem Orthobot, den man an der Orthese, die man anpassen kann, sollte dann eben dieser Zeh ausgeglichen werden. Also er sollte ersetzt werden, sodass die anderen Zehen Grundgelenke nicht überlastet sind. Und wichtig ist der sogenannte Pfotenausgleich auch dann, insofern, dass dadurch, dass diese eine Pfote vom Hund ja dann auch geschont wird, wird automatisch die Gegenseite überlastet. Und deswegen ist es dann wichtig, zum einen die Orthese an das geschädigte Bein zu bringen, damit das zweite Bein nur wieder die normale Belastung hat. Oder unter Umständen, wenn das Ganze schon sehr viel länger im Gange ist und schon erste Schädigungen auf der anderen Seite da zu verzeichnen sind, wäre es dann sinnvoll, eben an die andere Seite auch mittels einer Orthese zu versorgen, ja, sodass beide Beine gleichmäßig belastet werden.
Ja, das war's. Wir haben meine Liste abgearbeitet. Ich glaube, damit haben wir unseren unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch einen guten Einblick gegeben, weil das natürlich, wenn man jemanden hört wie der Herr Pfaff, der einfach in sein Thema drin ist, der dafür brennt, muss man sagen, ja, das einfach genauso erzählt und dann fragt man sich schon manchmal, wovon redet er eigentlich?
Ja, weil er eben auch die Sachen wie Karpalgelenk, Tarsalgelenk und Versteifung beziehungsweise Osteodese oder Arthrodese sehr schnell und einfach verwendet. Das ist zwar für jemand wie mich kein Problem, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Ja. Deswegen war es mir eben wichtig, dass wir das vorher noch hier machen. So, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viele neue Erkenntnisse und Eindrücke und eine wundervolle Zeit während des Interviews mit dem Herrn Dieter Pfaff. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß.
Ciao.
Tschüss.
Auf Spurensuche. Spannende Gespräche mit Hundefreunden aus aller Welt.
Schönen guten Morgen allerseits. Hallo, liebe Zuhörer. Hier ist ein Interview. Wir machen ein Interview mit Dieter Pfaff. Betty und ich sind hier anwesend. Herr Pfaff ist Orthopädie-Technikermeister und war 25 Jahre lang zuständig für alle Probleme in der Orthopädie beim Menschen, sprich Amputationen, also dass er Prothesen gebaut hat oder Schienen für den Körper, also Orthesen oder auch Rollstühle oder ähnliches. Und er hat das in der Universitätsklinik in Gießen gelernt, meine ich, wäre es gewesen. Er war Werkstattleiter, Betriebsleiter und sehr gerne hat er dort gearbeitet, konnte auch bei OPs begleitend schon beraten, damit die Chirurgen wussten, wie das Bein, wenn es denn das Bein war, hergerichtet werden sollte, damit dann die Prothesen besonders gut herzustellen waren. Und er kam dann durch ein einschneidendes Erlebnis mit seinem eigenen Hund auf die Tiere und hat 2006 das erste Sanitätshaus für Tiere in Deutschland eröffnet. Schönen guten Tag.
Auch einen schönen guten Tag.
Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen gut zusammengefasst.
Ja, war schon soweit. Allerdings, ich berate nicht die Ärzte, wie sie amputieren sollen. Das mache ich jetzt in der Tiermedizin, das ist richtig. Genau. Weil das nicht so bekannt ist, dass man Prothesen anpassen kann und dazu eben die Voraussetzungen sozusagen schaffen muss. Ja. Mhm. In der Humanmedizin waren wir des Öfteren im OP mit dabei, haben dort Hilfsmittel direkt angepasst, sozusagen nach dem OP. Ne? Aber da wissen die Orthopäden schon alleine, wie sowas vernünftig gestaltet werden muss. Aber man arbeitet sehr, sehr nah zusammen. Das ist normal.
Ja, ich muss dazu sagen, ich kenne das so ein bisschen aus eigener Anschauung, weil ich selbst 15 Jahre mit einem Orthopädie-Mechanikermeister oder Technikermeister verheiratet war. Und auch selbst, als ich in der Klinik war, dort lange Zeit, also monatelang, so das Geschehen mitverfolgen konnte. Und da war es tatsächlich öfter mal so, dass bei Problemfällen dann wirklich die Techniker herangezogen wurden und mit in den OP gegangen sind und dort eben gesagt haben, hier oder da mal einen Tipp gegeben haben, wie man das ganz gut machen konnte, um eben hinterher die Anpassung zu erleichtern für die Menschen. Und bei den Tieren ist es, glaube ich, ja noch mal wichtiger insofern, als dass, soweit ich weiß, ja gar nicht jede Höhe versorgt werden kann, ne?
Ja. Es müssen gewisse Längen vorhanden sein, zum Beispiel am Vorderlauf. Das Karpalgelenk komplett amputiert wird, dann wird es schon sehr schwierig, denn ich brauche Haltepunkte. Mhm. Und für eine Prothese nehme ich oder nutze ich anatomische Hinterschnitte, was eben über dem Karpalgelenk haben wir eine Engstelle, da kann ich sehr gut etwas fixieren. Ansonsten muss unterhalb des Ellbogens, ich sag mal, die Hälfte des Unterarms sollte erhalten bleiben. Ne? Dann, aber das hängt auch wieder ein bisschen mit zusammen von der Hundegröße generell ab. Denn bei einem richtigen, ich sag mal, Zwerg, ein Chihuahua, nutzt mir auch nicht wirklich die Hälfte des Unterarms etwas. Ne? Und ich brauche eine gute Länge am Oberarm, dass ich über dem Ellbogengelenk sozusagen noch eine, ja, man sagt Schelle, ja, das heißt über dem Arm, dass ich da etwas fixieren kann. Kann man sich vorstellen, wie so eine Manschette, die über dem Arm ist, die verbunden ist mit der Prothese, gelenkbeweglich. Das ist aber die einzige Chance, die ich habe, um wirklich eine vernünftige Prothese anzubringen. Entweder Karpalgelenk erhalten, dann ist alles gut. Und ansonsten brauche ich einen ausreichend langen Oberarm. Und am Hinterlauf ist es so, wenn das Tarsalgelenk amputiert wird, habe ich so gut wie keine Chance mehr, eine Prothese vernünftig anzupassen, weil der Oberschenkel, der hat zu viel Muskulatur, als dass ich über dem Knie so eine Spange fixieren könnte, die das hält. Dann haben wir immer noch eine, auch je nach Rasse bedingt, eine unheimliche Hautverschieblichkeit. Ich sage jetzt mal so ein Carne Corso. Ja, da kann ich die Haut nehmen und schon mal ein ganzes Stück ziehen. Ja. Und das muss ich alles berücksichtigen, dass sowas dann am Ende hält. Ne. Und wenn ich über dem Knie etwas fixiere, aber die Haut einfach dann runterrutscht, darüber rutscht, werde ich niemals zum Halten bekommen. Ja. Und was ich niemals mache, sind diese Gurtungen, die um den Körper herumgehen, um damit, sieht man häufig bei Bandagen und diversen, diese Gurtungen, die dann über den Körper gehen und noch vorne zum Halsband, damit hinten eine Knieschiene oder Kniebandage hält. Sowas fertige ich gar nicht an.
Ich kann an der Stelle oder möchte ganz gerne an der Stelle kurz einwerfen, Karpalgelenk ist das Handgelenk, falls ihr es jetzt noch nicht erraten habt, durch die Erwähnung des Ellbogens. Und Tarsalgelenk ist eben am Hinterlauf das passende Fußgelenk dazu. Und das mit der weiten Haut, das ist bei vielen Rassen tatsächlich auch schon ein Problem, wenn man einen Verband anlegen will. Da haben wir dann auch schon dasselbe Problem mit dem Rutschen. Ja. Ich sage dann immer, ihr Hund hat eine zu große Jacke an.
Ja, so gilt das.
Genau, so können die Leute das immer ganz gut verstehen. Ja. Ich glaube, wir sollten so ein bisschen noch aufdröseln oder mal da anfangen, was alles innerhalb eines Sanitätshauses wie ihrem angeboten wird. Das heißt, wir haben jetzt schon mal erwähnt, es gibt Prothesen. Das ist der Ersatz für ein fehlendes Stück der Gliedmaße zum Beispiel, also des Beines, wenn die Pfote fehlt oder, ja, dass das eben dann entsprechend ersetzt wird. Und eine Orthese ist das, was von außen angepasst wird, um etwas stabil zu halten am Körper, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Aber um das eben stabil zu halten, kann man eine Orthese anpassen. Aber Sie haben ja auch schon einfache, in Anführungsstrichen einfache Pfotenschuhe zum Beispiel. Wofür sind die gedacht? Da gibt es ja auch ganz einfache Ausführungen, wenn, ich weiß es nicht, wenn ich sage jetzt mal, wenn der Boden zu heiß ist und die einfach Schuhe brauchen oder im Winter, solche Dinge sind den meisten Leuten bekannt, aber sie kennen dann eben nur diese ganz einfachen Pfotenschuhe, die es überall zu kaufen gibt.
Ja, okay. Ihre
lassen sich ja speziell anpassen.
Also grundsätzlich die Unterscheidung, also es wird alles zum Beispiel von außen angelegt. Ich implantiere nichts. Ne? Also Prothetik ist immer von außen genauso die Orthetik. Unterscheidung dazwischen, kurz gefasst, Prothese ist ein Körperteilersatz. Mhm. Niemals ein kompletter Lauf. Einen ganzen Lauf kann ich nicht ersetzen, wo nichts ist. Kein Stumpf mehr, der ausreicht, kann ich nichts mehr anpassen. Eine Orthese ist immer ein körperunterstützendes Hilfsmittel. So, ne? Und das gibt es in ganz vielen Bereichen für alle möglichen Diagnosen. Und die Pfotenschuhe, das sind ich nenne sie auch nicht in dem Sinne Pfotenschuhe, sondern wenn Therapieschuhe. Ah. Weil diese, einmal habe ich ja den mit Neopren, der drei Laschen hat, zum Beispiel bei Lähmungen, Paräsen, ob Erineus oder Radialis, das kommt häufig vor, auch bei den Diagnosen, sage ich jetzt mal, Cauda equina, Myelopathie, das sind alles Dinge, wo ein Ausfall der Pfote manchmal langsam beginnt, auch nach Trauma, Unfall, spontan, dass eben ein Ausfall da ist. Und die Hilfsmittel, die sind so gedacht, das sind auch Dinge, die man in der Humanmedizin, also macht Nerven reaktivieren mit entsprechenden Hilfsmitteln, die entweder wirklich zwangsweise den Fuß, die Pfote bewegen oder eben ganz passiv. Der Reiz, Bewegung ist halt das Wichtigste, um eine Reaktivierung zu bewerkstelligen. Deswegen, da gibt es den Line 2 Therapieschuh, mit dem kann man die Pfote heben. Man kann auch den Schwung nach vorne mit einem Expander unterstützen. Wenn das nicht mehr so geschmeidig kommt und es alles etwas stockt, hat man sehr häufig eben bei Myelopathie und Cauda equina, dass anfangs die Zehen Krallen schleifen, umschlagen auf den Pfotenrücken. Irgendwann sieht das Hinterteil aus, als wäre es betrunken und wackelt hin und her und der Schritt geht nicht mehr nach vorne. Da habe ich ein ganz tolles Video auch bei mir auf der Homepage, ein Wolfshund im Rollwagen mit eben diesen Line-2-Schuhen. Das ist so die Abfolge von Versorgung mit Therapieschuhen zum Pfoteheben, Schwung nach vorne unterstützen. Man kann auch in den Schuh zum Beispiel eine Einlage reinmachen bei 10 Frakturen, um die stabil zu lagern. Ja. Denn das hat den großen Vorteil, man muss da nicht, oder oftmals kann man ja wenig dran machen oder mit verbinden. Ne? Und ich habe die Möglichkeit, dort eine Einlage einzulegen, die die Zehenlagerung erleichtert und das Ganze stabilisiert. Auch kann man das mal, wenn man möchte, testweise bei Grundgelenkarthrosen einsetzen. Wiederum, der Pfotenschuh sehe ich niemals als eine dauerhafte Versorgung, weil der geschlossen ist und der Hund schwitzt über die Pfote. Das heißt, aufgrund des Schwitzens im Schuh kann es natürlich zu anderen Problemen wieder kommen, mit Ekzemen im Zwischenzehenbereich etc. Der Ballen kann möglicherweise auch auf Dauer da ein bisschen leiden. Es ist angedacht, noch eine Variante des Schuhs in das Programm aufzunehmen oder auch zu fertigen, die Oberseite perforiert ist.
Okay. Mhm.
Das wäre nochmal eine gute Erleichterung im Hinblick auf das Schwitzen und die Problematik des Feuchtigkeitsstaus im Schuh. Ja, und das Pendant dazu oder die Nummer größer oder höher wäre dann der PTO Orthoboot. Das ist eine Pfotenorthese, die ich entwickelt habe, die jetzt im 3D-Druck gefertigt wird, hat ähnliche Funktionen wie der Pfotenschuh, der Line 2. Man kann damit auch die Pfote heben, aber der Vorteil ist, man kann da sogar mit 6 Zügen die Pfote heben, beziehungsweise 6 Züge werden eher eingesetzt, wenn schon eine leichte Beugesehnenverkürzung am Vorderlauf da ist. Das ist nämlich ganz gravierend. Wenn Beugesehnenverkürzungen erstmal Einzug gehalten haben, man bekommt die irgendwann nicht mehr korrigiert. Mhm. Und dann ist das Karpalgelenk Pfote in Beugestellung. Das geht dann bis in 90 Grad, da ist dann Schluss. Habe ich auch des Öfteren hier, ist natürlich schlecht, wenn man versäumt, unmittelbar nach Trauma oder wenn man sieht, okay, wir haben da einen Ausfall, dann muss eine Orthese dran. Man bekommt das nicht mit Physiotherapie alleine zweimal die Woche dehnen, bekommt man das niemals in den Griff. Denn
nein,
der Muskeltonus ist meistens den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag, ne, zieht es in die Beuge. Beugemuskulatur ist meist stärker als die Streckmuskulatur. Und deswegen hat man da die Problematik. Und wenn man da nicht gegenhält, wird das zwangsweise wirklich verrutschen. Ist beim Menschen exakt genauso. Deswegen habe ich bei mir zu diesem Thema auf der Homepage auch stehen, Physiotherapie alleine reicht nicht. Man braucht die Orthese, um die physiologische Stellung einfach zu erhalten.
Ja.
Beim Mensch sieht das dann irgendwann so diese Pfötchen, das wie, ich sag mal, der Spastiker, genau, so mit verkrampften Händen im Rollstuhl sitzt. Das würde heutzutage niemals mehr passieren, denn wenn einer eine Spastik hat oder eben durch einen Unfall diese Krampfstellung, dann wird sofort auf eine Handorthese gelagert. Die Hände kommen sofort auf Orthesen, dass niemals diese Krampfstellung und Sehnenverkürzung überhaupt sich etablieren können. Also das ist enorm wichtig, das mit einem Hilfsmittel direkt zu stabilisieren. Und der Vorteil ist, wenn man das über diese Züge macht, hat man auch natürlich im Prinzip die physiologische Stabilisierung in der Stellung und man hat auch den Reiz, das heißt Training, den Nerv wieder zu kitzeln, dass der einfach wieder sich wieder aktiv wird.
Wobei man den Orthobot auch als Dauereinrichtung tragen könnte, also wenn es nötig ist für den Hund.
Ja. Also den Orthobot, den, wie gesagt, insbesondere auch bei Grundgelenkarthrosen, also den setze ich sehr, sehr oft ein mittlerweile. Und das, ich muss wirklich sagen, das Ding, das funktioniert hervorragend. Mhm. Habe ich auch so entwickelt, dass wirklich eine hervorragende Zuluft da ist. Ja. Man kann den Deckel auch weglassen und die Züge so an der Orthese befestigen, das geht auch. Das heißt, ich kann den Orthobot auch offen tragen. Und dann das ganz Tolle ist, hier habe ich noch eine Sohle entwickelt, die man einfach austauschen kann. Das heißt, wie bisher, die Hilfsmittel, die müssen ja zu mir geschickt werden. Die Sohle wird runtergemacht, wenn die abgelaufen ist. Es muss eine neue aufgeklebt werden. Mhm. Ist auch immer zeitintensiv sowas. Ja, und so hat jeder die Möglichkeit, im Grunde genommen, egal ob er hier in Europa irgendwo ist oder am anderen Ende der Welt, den Orthobot kann er bestellen, die Sohle kann man nachbestellen, auch die Ersatzteile oder was dann da wäre. Ja, und von den Funktionen her ist der Orthobot wirklich unschlagbar. Mhm. Um eine Pfote wirklich in der Stellung zu halten oder wenn eine Zehenamputation ist, kann ich das damit versorgen. Zehenfrakturen, Grundgelenksarthrosen, Zehenfehlstellungen, Ballenverletzungen oder oft ist es auch, dass die Sesambeine verletzt werden und dass man da auch Entlastungen einarbeitet. Also das ist wirklich ein Multitool für viele Diagnosen und das funktioniert hervorragend. Und der große Vorteil am Ende ist aber bei allen Hilfsmitteln so, inoperable Tiere, zu alt, zu krank oder auch zu weit weg. Nicht jeder kann ja zu mir kommen. Ja. Dafür ist die Orthese auch nochmal wirklich ein richtiger Segen. Weil damit kann ich Dinge abfangen, Lebensqualität erhalten, wiedergeben, verbessern. Ja. Aber das machen eigentlich alle Orthesen, Lebensqualität erhalten, verbessern oder wiedergeben. Ja. Und es sind am Ende auch Dinge, sage ich mal, ist aber in der Humanmedizin genauso. Der Orthopäde kann bis zum gewissen Punkt sein Behandlungsspektrum machen. Dann kommt das Sanitätshaus, was das Behandlungsspektrum erweitert.
Ja.
Und hier ist es nichts anderes. Viele Dinge, ich habe jetzt gerade wieder so eine dramatische Anfrage, da ist Knie-OP gemacht worden, Kreuzband und ich glaube eine TTA ist gemacht worden. Das Ganze hat nicht gehalten. Zum zweiten Mal sind da Schrauben raus und Platten haben sich verschoben oder sind teils Jetzt ist operativ nichts mehr zu machen. Ne? Jetzt ist die Gute ziemlich verzweifelt, ja, und dann ist wieder der Herr Pfaff als Feuerwehr gefragt. Ja, ist wirklich leider so.
Es ist, wenn ich kurz dazwischen springen darf, es ist aber auch sehr wenig bekannt, dass man wirklich mit einer entsprechenden Orthese oder Schiene dann eine, ja, bei einem Knieproblem dann wirklich die OP vermeiden kann. Also es ist ja immer sinnvoller, erstmal zu schauen, was kann man so, ohne invasiv zu werden, alles erreichen mit dem Bein noch. Aber das Dumme daran ist, dass es sehr wenige, wie ich jetzt ja von Ihnen erfahren habe, sehr wenige Tierärzte überhaupt wissen. Also mich hat das damals schon immer fasziniert, welche Möglichkeiten es da für die Tiere gegeben hätte, und habe mich gewundert, dass es das einfach gar nicht gibt oder gar nicht gab. Das war in den 90er Jahren. Da war da an weiter Front nichts zu sehen. Und
also ich muss sagen,
das ist wichtig.
Ich mache das jetzt auch gut um die 25 Jahre, und ja, seit 2006 habe ich dann aber auch wohl wissentlich erst zu dem Zeitpunkt den Sprung dahin im kalten Wasser, kann man ja sagen, gewählt. Denn ich muss sagen, man braucht einen wirklich riesigen Wissens-Background, um das hier wirklich auch professionell und vernünftig zu machen. So wie ich das auch in der Humanmedizin gemacht habe. Ich muss mich hier genauso mit der Anatomie, der Pathologie, der Physiologie vom Tier auseinandersetzen. Dann gibt es ja noch ganz viele Dinge, die man nur durch die Praxis herausfinden kann, weil es auch keine Literatur dazu gibt. Ich sag mal, rassespezifische Besonderheiten, Begleiterkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Medikamente, die hinzukommen. Ich sage nur, Cortison hat große Auswirkungen. Wenn man diese Dinge nicht weiß, wird man nie, ich sage immer, den Kreis vollkriegen. Ja? Also das heißt nie die 100%. Man muss wirklich einen wahnsinnstheoretischen Hintergrund dazu aufbauen.
Ja.
Und man kann nicht von der Humanmedizin, da bin ich Orthopädietechniker, sagen, jetzt mache ich das für Tiere. Das wird nicht funktionieren, mit Garantie. Denn ich habe viel Zeit da reingesteckt. Und ich sage immer, hätte ich das vorher gewusst, wie aufwendig das ist, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
Wie lange haben Sie gebraucht dafür, sich das anzueignen?
Also ich habe das vorher ungefähr 6-7 Jahre schon parallel zu meinem Job gemacht und habe mich aber während der Zeit sehr damit beschäftigt, mit dem Ganzen. Viele Sachen versucht, also es sind nicht wenige Orthesen erstmal in den Müll geflogen, weil ich nicht zufrieden war. Und was man ja auch oft hört, oh, Hilfsmittel, das macht nur Druckstellen. Ja, wenn man nicht wirklich exakt genau weiß, wie es funktioniert. Druckstellen habe ich genauso beim Mensch, an der Prothese, bei einer Einlage oder was auch immer. Gut, aber das sind dann kleine Dinge, die ich korrigieren kann. Damit wird eine Orthopädietechniker groß. Eine Druckstelle ist für eine Orthopädietechniker tägliche Normalität. Es muss auch nicht an Hilfsmitteln liegen. Es gibt ja Veränderungen am Körper. Ne? Muskulatur wird weniger, nimmt zu, eine Arthrose, ja, quillt richtig auf, ja, Gelenk wird dick, oder ich habe irgendwo ein Osteosarkom, dementsprechend muss ich nachkommen. Also Nachpassung, das ist immer ein Muss, dass man nachpassen kann. Ne? Und wirklich, ich kann sagen, die Hilfsmittel, wie ich sie produziere, funktionieren zu 100%. Und im Hinblick auf diese Knie-Geschichte, also ich glaube, bei mir war schon jeder Sender Deutschlands, selbst Hund, Katz, Maus hat hier dreimal gedreht. Also es ist schon richtig in den Medien gewesen und so weiter und so fort. Ich mache ja auch Seminare für Tierärzte und Physiotherapeuten. Das Interesse ist irgendwie verhalten. Aber gut. Ja, aber ich sag mal, natürlich kann ich mit der Knieorthese eine OP, Knie-OP auch vermeiden, wenn es keinen zwingenden Grund dafür gibt. Wie jetzt in dem eben geschilderten Fall muss ich schauen, inwieweit da noch was mit einer beweglichen Knieorthese zu stabilisieren ist oder ob man das Ganze einfach nur mit einer gelenklosen Orthese sozusagen versteift und stabil hält. Mhm. Damit einfach Bewegung da drin, was nicht mehr zusammenwächst und kaputt ist, dass man das versucht zu stabilisieren. Ja. Generell kann ich zu Knieorthesen auch sagen, beim Menschen zum Beispiel operiert man das Knie wirklich schon lange Zeit nicht mehr zwingendermaßen. Man macht einen Muskelaufbau, das ist schon mal ganz wichtig für das Knie. Eine wirklich richtig gute, taffe Muskulatur. Das, oder eine Knieorthese, Muskelaufbau. Und wenn das Ganze gut funktioniert, bildet sich im Knie stabilisierendes Bindegewebe und man kann nach einer gewissen Tragezeit die Orthese ablegen und das Knie ist wieder stabil, ganz ohne OP. Funktioniert super. Das funktioniert genauso beim Tier. Ich habe mittlerweile so viele Hunde, die wieder ohne Knieorthese laufen und das ist wirklich das Beste, was es gibt. Man hat kein OP-Risiko.
Das ist Wahnsinn.
Es gibt nicht die zwingendermaßen postoperative Arthrose, die immer kommt. Ist hier nicht gegeben. Ich stabilisiere das Knie.
Sehr gut.
Und wirklich, neulich hatte ich einen Fall, das war hier aus Nähe Straßburg, von der französischen Tierklinik. Das hatte sich binnen von einem halben Jahr so gut stabilisiert. Und der dortige Tierarzt war so begeistert, er hat das dann auch alles dokumentiert gemacht und er hatte dann auch irgendwo war ein Kongress und da hatte er das Ganze vorgestellt, dass es eben diese Möglichkeit gibt.
Sehr gut.
Auch da waren die Reaktionen verhalten, ist klar. Ich meine, eine Tierklinik mit einem OP hinten dran ist, dass da die OP auch im Vordergrund
ist. Weil die Nachfrage noch größer wird, müssen wir sie klonen.
Ja, das ist wirklich also, weil es spricht sich immer weiter rum und die Anfragen werden wirklich immer mehr. Und es geht immer weiter, sage ich mal. Und das ist vom Handling her nicht mehr zu leisten. Deswegen werde ich gucken, dass ich etwas mehr noch in diese 3D-Geschichte gehe und scannen werde. Damit kann man auch, denke ich, einige Sachen lösen. Und somit ein bisschen Zeit einsparen beziehungsweise wieder für andere Dinge einsetzen.
Mhm. Ich habe gesehen bei Ihnen auf der übrigens sehr, sehr schönen Homepage, die wir auch in den Shownotes verlinken, natürlich. In Ihrer Homepage sind auch noch Tragehilfen mit aufgeführt, wahrscheinlich für die Zeit des Übergangs beziehungsweise wann immer Hilfe beim Treppen steigen, ins Auto steigen, aus dem Auto steigen oder was auch immer nötig ist. Ne?
Ja.
Gibt es einmal für den vorderen Bereich und für die hinteren, also für den hinteren Bereich, also die Hinterläufe beziehungsweise der Rücken oder eben die Vorderläufe. Und Bandagen habe ich auch gelesen, haben Sie?
Ja.
Das ist aber nicht zu vergleichen mit den, was man sonst gemeinhin als Bandagen bezeichnet, oder?
Also muss ich tatsächlich sagen, viele, 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 viele Bandagen, die man im Internet bekommt, bezeichne ich immer mehr als psychologische Beruhigung. Weil wenn ich jetzt einen beginnenden Niederbruch am Karpalgelenk habe und das ist schon mal unsinnig, was aber auch leider Gottes in der Tiermedizin oft gemacht wird, ja, dann wird eine Bandage angeraten. Und dann sind das Bandagen oftmals ohne eine Stabilisierung, seitliche Stabilisierung, die das Gelenk einfach dann auch aufrecht hält und den Niederbruch verhindert. Das ist ein Neopren-Lappen, der da drum gelegt wird und man glaubt, das würde was stabilisieren. Nein, auch mit irgendwelchen Kunststoffstäbchen da links und rechts. Das ist alles wirklich Augenwischerei. Das ist ganz einfach.
Kommt jetzt hin auf die Hundegröße an.
Ja,
für einen Chihuahua dürfte so ein Stäbchen wahrscheinlich ausreichend sein, oder? Auch nicht.
Wenn ich jetzt, ich sag mal, einen Chihuahua habe oder irgendwas wirklich Kleines, aber sobald von mir aus seine 7, 8 Kilo hat,
sehe
ich da schon Stabilisierung notwendig, denn wenn er läuft, hat er für einen kurzen Moment immer die Belastung auf einem Lauf mit einem Impuls. Beim Auftritt kommt der Impuls, das Gelenk wieder runter, ne, und wenn ich da nur so eine, ich sag mal, so eine mittelmäßige Stabilisierung habe, dann habe ich in der Bandage Bewegung, habe Reibstellen. Ja? Es ist zwar bequem, es wird in dem Sinne so keine Druckstelle verursachen, aber es wird Reibstellen verursachen und die Fehlstellung wird nicht wirklich verhindert. Ja? Aus dem Grunde habe ich einmal die Terralock Dynamik, nennt die sich. Das ist wirklich eine Bandage, die schon mal ein super Neopren hat. Richtig stabil. Und links und rechts sind Taschen aufgenäht, wo man Aluminium-Schienen einstecken kann.
Es ist schön gelöst, ja.
Diese Aluminiumschienen, es gibt andere Hersteller, die nehmen ein Aluminium, was für den, ich sag mal, was ich von Hand biegen kann wie ein Kaugummi. Ja, das ist ein dünnes, billiges Aluminium.
Was soll
Allein,
das halten?
ja, das ist, ich erkläre es gleich weiter. Das ist so, naja, dem Kunden was vorgaukeln kann man dazu sagen. Denn wenn ich nur den zirkulären Gurt herumwickle zur Fixierung der Bandage, drücke ich diese Billig-Aluminium-Schienen schon wieder so ran, dass ich Druckpunkte verursache. Mit einem richtigen, ich kann es auch kurz holen, mal so eine Schiene. Ja, ich hole es kurz, dann kann man das mal zeigen.
Zur Überbrückung, Herr Pfaff ist gerade weggegangen. Wir haben zwar hier jetzt einen Podcast, aber ich werde dieses Interview auf alle Fälle, also das Video dazu, bei YouTube hochladen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
So, hier habe ich einmal eine Bandage, wobei das hier noch eine Bandage, die ist noch eine Stufe höher. Die nennt sich Terralock Strong. Hier in dieser Bandage ist auch noch ein, ja, so, da ist ein spezielles Gewebe noch eingearbeitet. Das heißt, die Bandage, ich kann die nicht dehnen, ziehen, die ist wirklich absolut rigide, ist aber ein weiches Neopren und innen drin ist das Ganze auch mit einem Flausch ausgeschlagen.
Sie
Na?
müssen es nur ein bisschen höher halten, sonst können wir es nicht sehen. Wunderbar.
Na, da haben wir nochmal eine Karpalballenentlastung eingearbeitet, weil das ist auch manchmal auch ein Druckpunkt in Bandagen. Na? Und hier haben wir diese Tasche, wo die Schiene eingeklemmt wird. Ne? So, das ist jetzt eine Schiene, zum Beispiel, hier haben wir das Gelenk, da wird auf sozusagen getragen oder eine Distanz zum Gelenk, dass kein Druck entsteht. Hier unten, wenn da die Daumenkralle ist, kann ich das etwas herausbiegen, dass ich auf der Daumenkralle keinen Druck habe.
Sehr
Das
gut.
Ganze wird dann hier in die Tasche eingesteckt.
Und wieder ein bisschen höher.
So, ne? Ja, ich habe da so einen, leider so einen Balken darüber, dass das Meeting aufgezeichnet wird, den kriege ich nicht weg. Deswegen ist mein Blickfeld hier etwas blockiert.
Mehr sieht
Okay,
man nicht.
ich habe es gerade wegbekommen. Also, ne? Und das ist eine Schiene, dieses Aluminium. Da muss ich Kraft anwenden, um das zu biegen. Und so muss eine Schiene sein. Und jetzt, das ist die psychologische Schiene, dass man glaubt, man hat was Gutes getan. So, jetzt nehme ich mal das Ding und
Ui,
so.
okay.
Und das wird gerne verkauft, um das gute Gefühl zu geben, ich habe ja was getan. Nur mit den Hilfsmitteln habe ich Geld ausgegeben und meinem Hund vielleicht doch geschadet. Muss man sagen, diese Billighilfsmittel, mir stellen sich manchmal die Haare, was da teils verkauft wird. Aber ist halt so, gibt es immer noch, aber das ist ein ganz, ganz schlimmes Zeug.
Ja, es kommt ja auch viel aus China, auch gerade was die Rollwagen und Rollstühle angeht. Da verstehe ich auch nicht, warum sehr häufig dann einfach irgendwas bestellt wird im Internet, anstatt bei jemandem, der es richtig gut macht. Und wenn wir schon hier ein solches Sanitätshaus haben, und ich weiß, weil ich es weiterempfohlen habe, dass man da nicht einfach mal wenigstens nachfragt, auch nach den Kosten fragt. Und wenn ich es richtig gelesen habe, verleihen Sie sogar Rollstühle, oder? Habe ich das falsch? Oder
Nein,
Rollwagen?
mittlerweile auch nicht mehr. Das
Auch
ist zu
nicht mehr. Okay.
aufwendig, zu alles. Fehlt mir auch die Zeit tatsächlich, um das noch zu machen. Aber generell, also die Rollstühle, die ich baue, sind in der Regel, kann man nicht mal sagen, teurer als die, die da aus China oder aus Amerika kommen. Da gibt es ja so einige, die hier in Vertretung das oftmals anbieten, findet man viel. Und der große, riesige Unterschied bei den Rollstühlen ist, ich bin der Einzige, der diese Rollstühle aus Edelstahl fertigt. Und meine Wagen sind aber nicht schwerer als die in Aluminium, denn ich kann ein dünnwandiges, einen leichten Edelstahl nehmen und habe eine Stabilität. Die Wagen sind so gut wie
Richtig, ja.
unkaputtbar. Ja, die halten ewig. Ersatzteile, die kann man alle austauschen. Und ich kann die so auf den Millimeter exakt einstellen. Das heißt, von der Kippung des Wagens, das ist, weil man sieht die oft da vorne ins Knick hängen, was schon mal ganz katastrophal ist. Denn ich will keine Belastung auf die Vorderläufe und ins Knick. Ein Wagen muss immer leicht gekippt nach hinten stehen. Und diese ganzen Wagen, auch diese Achsblöcke für die Justierung, dass ich das schieben kann, ja, das wird alles hier gefertigt. Ja, das wird alles gefräst, gebohrt,
Sehr
geschnitten,
gut.
gemacht. Und die Wagen, wie gesagt, am Ende sind funktionell ausgereift. Die können alles, was notwendig ist. Man ist nie festgelegt. Es ist nichts an den Wagen vernietet. Ich kann jeden Gurt exakt platzieren oder auch wieder versetzen, wenn ein anderer Hund den Wagen bekommt. Ja.
Das ist gut.
Von daher ist das eigentlich perfekt. Mehr kann man nicht machen bei einem Wagen, und diese Aluminiumteile, die ich da immer wieder sehe, da sind die Gurte vernietet, haben sie sich vermessen, sind sie Land gefahren oder die Gurte sitzen nicht am richtigen Platz. Ja, also diese Alu-Rollis
Das
haben viele
heißt,
Nachteile, auch bei einer hohen
man.
Belastung. In diversen Punkten werden die ausschlagen. Das ist ein Weichmetall. Ja. Es wird wackelig oder rapplig, und das sind irgendwann, wenn ein Hund richtig aktiv ist, haben sie nach einem halben Jahr eine Rappelkiste.
Ja, das kann gefährlich werden. Dann kann man quasi einen Rollstuhl von Ihnen dann noch sozusagen weiter vererben oder danach weiter verkaufen und an einen anderen Hund anpassen.
Ja, ich habe neulich gerade einen hier gehabt, der nach 15 Jahren ist der jetzt hier sozusagen, dass er mal wieder neue Gurtung und Aufhängung bekommen hat.
Wow,
Ja.
toll.
Man kriegt die nicht kaputt, das ist Edelstahl.
Sehr
Die
beeindruckend.
halten auch 30 Jahre.
Kenne es von den Rollstühlen so ein bisschen, von den Humanrollstühlen, also Menschen für Menschen gemachte. Da ist auch ganz faszinierend, was da möglich ist.
Ja, und man kann da wirklich irre, auch ich habe ja ganz viele Sonderkonstruktionen oder auch vierrädrige, die Wagen zum Beispiel, wenn nach einer OP entlastet werden muss. Das kriege ich nur mit einem vierrädrigen Wagen hin. Oder dass man nochmal Körper eine Unterstützung, eine Entlastung hat in der Mitte. Das kriege ich alles nur mit einem vierrädrigen Wagen dann hin. Das ist schon wirklich eine super Geschichte, und so ein Wagen, der muss halt stellbar sein, alles perfekt justiert und platziert werden, ob die Höhe, die Kippung, die Gurte. Ja. Also da habe ich großen Wert drauf gelegt, dass das alles wirklich einstellbar und machbar ist. Und für jeden Laien ist das wirklich vom Handling kein Problem.
Ja, und ich habe gesehen, Sie haben auch einen Shop, das heißt, Sie verkaufen dann die Orthesen auch direkt sozusagen. Die werden dann bei Ihnen angepasst und
Es gibt jetzt wenige Orthesen, die man in Konfektion machen kann. Das beschränkt sich im Prinzip auf eine Karpalgelenksorthese, die das Ganze überbrückt und stabilisiert. Dann halt eben Bandagen, Rollstühle. Ja, also das, was bei mir im Shop zu sehen ist. Denn alle anderen Hilfsmittel, die ich hier jetzt individuell anfertige, die sind da einfach zu komplex, als dass man das in Konfektion anbieten könnte. Auch die wahnsinnig unterschiedliche Anatomie macht es eigentlich in vielen Bereichen unmöglich, ich sage jetzt nochmal Knieorthese, unmöglich, diese in Konfektion anzubieten.
Ja, wo wir gerade dabei sind, wir könnten vielleicht kurz erwähnen, was so ein Rollwagen kostet, weil wir ja vorhin schon mal über die Kosten gesprochen haben, dass ja im Internet welche aus China angeboten werden, die auch nicht wirklich günstiger sind. Ich meine, sie
Ja.
hätte gesagt zwischen 400 und 600 € oder so. Ist das richtig?
Also ich sag mal, jetzt ein großer Rollwagen, da sind wir auch bei 700 €, zwischen 400 und 700 € kann sich sowas bewegen, und ein Vierrädriger, der geht aber auch dann bis 900 €. Wenn noch spezielle Zurichtungen wären, ja, dann kann das auch, wenn das hier dann an Ort und Stelle angepasst wird, aber auch dann und wann ist oftmals auch zeitintensiv, sowas dann zu bauen und anzupassen, ja, kann auch dann noch mehr werden. Aber das ist halt ganz einfach sehr speziell, aufwendig und zeitintensiv.
Ja, und vor allen Dingen haben wir jetzt auch gehört, wie lange das halten kann. Ja. Also 15 Jahre ist ja schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, und der Rollwagen, der wird noch einige Jahre mehr machen. Ne? Wenn die Reifen mal runter sind, macht man neue Reifen drauf, ist der Flausch, der klebt am irgendeinem Gurt nicht mehr gut, dann muss man einfach das Ganze erneuern. Ne? Aber der Wagen an sich, den kriegt man nicht kaputt. Und die andere Seite dazu, da, das hat mich fast etwas erschreckt. Das war auf der Kaufland. Irgendwie bin ich über das Internet, da auch immer Kaufland, dass Kaufland Hunderollwagen anbietet. Und das ging los ab 60 €.
Was?
Ja. Und da denke ich, was erwartet man jetzt für 60 Euro? Wer bietet denn sowas an? Aber das kann nur Asien. Ja. Ja. Das ist wirklich mittlerweile Schwemme und Flut von wirklich katastrophalen Dingen, die da aus China kommen.
Also das
es gibt ja auch diese neue Plattform, wo man für ein paar Cent oder ein paar Euro alles Mögliche kaufen kann, so aus China, eine Plattform. Also
ich weiß gar immer nicht,
wie Primark oder so irgendwie was. Na, also diese
ja,
Geiz ist geil, günstig ist das Höchste.
Na. Ja gut, das ist nicht so meins.
Ich sag mal, wer günstig kauft, kriegt günstig.
Ja, also ich weiß gar nicht, irgendwann kam das mal auf, ein Spruch, und den fand ich richtig gut, denn den nutze ich immer, das ist billig, muss man sich leisten können.
Ja.
Weil das eben dann entsprechend schnell auch kaputt ist und man braucht dann eben entsprechend mehr. Und letzten Endes wäre es vernünftiger gewesen, von Anfang an auf Qualität zu achten. Und gerade was die Gesundheit angeht, da ist es einfach, ja, da hat es entsprechende Auswirkungen.
Ich habe auch ein ganz tolles Ding. Ich muss gerade mal kurz gucken. Der eben dieses, wer billig kauft, kauft zweimal, aber so perfekt auf den Punkt bringt. Ich hole es gerade mal ganz kurz.
Ja.
Das heißt, einen Mitarbeiter habe ich noch.
Ah, okay.
Ist aber ein Rentner, der Feinmechanikermeister ist und der baut die Rollstühle. Der war lange, lange Jahre, Jahrzehnte bei der BASF. Ja, und arbeitet hier mit und baut die Rollstühle und das wirklich richtig, richtig perfekt. Also man merkt, dass er das jahrzehntelang beruflich gemacht hat. Und er ist auch wirklich so begeistert, ne, und hat dann auch Achsblöcke konstruiert, die man sozusagen drehen kann, dass man den Rollwagen sogar zusammenfalten kann. Man kann ihn zusammenklappen.
Ach toll, das ist
den ja. Ich habe noch nicht bei mir im Shop drin, das ist in Vorbereitung, ja. Das ist nochmal ein großer Vorteil, wenn man zum Beispiel ein kleines Auto hat. Ja,
ja,
kann man absolut. Den Wagen einfach zusammenklappen,
ja.
Mit zwei oder vier Schrauben, die man löst. Ja, wenn man wieder hoch macht man fest und dann hat man den Wagen wirklich super flexibel.
Ja.
Das ist nochmal ein richtiges Highlight, muss ich sagen.
Ja, darüber freue ich mich auch sehr. Aber ich finde, ich bin immer noch ganz begeistert von dem OP-Ersatz, also gerade was Kreuzbandrisse angeht und so weiter. Da sind oft erst gute, dann meist etwas schlechtere Ergebnisse nach der Operation da und die Hunde müssen so lange, so kurz angeleint, also die dürfen sie und können sich natürlich auch nicht großartig bewegen und da bin ich ganz fasziniert von ihrer Methode, klingt jetzt blöd, aber von der Hilfestellung, die man da geben kann, ja, und von der die Leute wirklich nichts wissen, weil gerade diese Kreuzbandrisse sehen, also bei uns in der Gegend sind jetzt halt solche Sachen, ED oder Kreuzbandrisse, also Knieprobleme oder sowas häufiger vertreten als jetzt irgendwelche Zehenorthesen oder so. Das habe ich jetzt hier, ist jetzt hier nicht so stark vertreten.
Ich sag mal, die häufigsten Diagnosen, die ich jetzt hier versorge, ist tatsächlich einmal der Kreuzbandriss. Die Alternative, die ich da anbiete bei also Niederbruch, Hyperextension, geht ja von einer eben noch gut versorgbaren Stadium, habe ich speziell dafür eine bewegliche Orthese entwickelt, die in der physiologischen Stellung stoppt. Besser kann man es nicht versorgen, denn ich erhalte die Beweglichkeit, habe ich auch vor einiger Zeit, das ist sogar eine Orthopädin aus Darmstadt, die auf keinen Fall eine Versteifung oder Verplattung wollte, die schon angesprochen wurde, sagt sie, nein, das gibt es auf keinen Fall. Die war dann hier, es war ein langes, eine TÜV-Blei, weil der gute 70 Kilo und mehr gehabt hat, großer Wolfshund. Dem habe ich eine solche Orthese angepasst, der ist damit gelaufen, perfekt. Ja.
Wahnsinn.
Oder ich habe ein schönes Video, ein Saluki am Strand, der da so richtig langfetzt, der ist auch niederbrüchig, der hat diese bewegliche Orthese bekommen. Ja, die Lebensqualität, die bleibt erhalten. Wir haben keine Einschränkungen durch die Verplattung oder den Wanderziel stattfindet, Verlagerung zu anderen Läufen. Es entwickeln sich an anderen Punkten eben entsprechend von der Spondylose bis hin zur Längsarthrose irgendwo oder auch ein Zehen, Niederbruch, all diese Sachen. Solange ich die normal physiologische Beweglichkeit und den ganzen Ablauf erhalten kann und diese Kette nicht unterbreche, mit einer Versteifung ist es das Beste, was man überhaupt machen kann. Das versucht man auch beim Mensch, die Beweglichkeit oder den Bewegungsablauf vom Knie, das irgendwie nachzuempfinden, dem möglichst nahe zu kommen, denn das ist immer das Optimale, was am Ende, was man machen kann. Wenn aber das Gelenk schon weiter runtergebrochen ist, dann gibt es eine Gelenkfixierung, so das Pendant zu einer Arthrodese, also zu einer Verplattung. Liegt das Karpalgelenk ganz am Boden oder auch das Tarsalgelenk, dann wird die Pfote noch mit eingefasst, sonst funktioniert das nicht. Also es gibt verschiedene Stufen, je nachdem. Ja, also man kann da wirklich viel, wie schon gesagt, Lebensqualität erhalten, wiedergeben oder verbessern. Und das ist mit Orthesen, ich sag mal, beim Mensch macht man das ja auch so. Man muss direkt mit der OP ran und schneidet ab oder tut versteifen. Man versucht, das normal physiologische möglichst irgendwie zu erhalten. Das ist immer das Optimale oder das Ziel schlechthin, kann man sagen. Ja, und ich glaube, ich habe mit sehr vielen Tieren das Leben gerettet, wo die Euthanasie schon angedacht war.
Ja.
Eben, ich sag mal, da sozusagen, dass das Spektrum, Behandlungsspektrum irgendwo am Ende ist.
Ja.
Und das, was ich mache, kann nun mal auch logischerweise ja weder Physiotherapeut oder Tierarzt. Das ist was wirklich Spezielles. Ne? Deswegen werbe ich auch dafür, dass das ein Ausbildungsberuf mal wird. Ne? Dass wir auch eine Orthopädietechniker für Tiere haben.
Ja, das unterstütze ich sofort mit. Das ist eine tolle Sache.
Ja, hier habe ich das geholt. Das ist ein Zitat von einem John Ruskin.
Mhm.
Ja? Das ist John Ruskin.
Okay.
Und ich fand das so genial. Ich lese es mal kurz, was er geschrieben hat, im Punkt, sag mal, Geiz ist geil. Ne?
Ah.
Er schreibt, es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte. Und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist genauso unklug, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld. Das ist alles. Bezahlen Sie dagegen zu wenig, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Das funktioniert nicht. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das eingegangene Risiko etwas hinzurechnen. Wenn Sie aber das tun, dann haben Sie auch genug Geld, für etwas Besseres zu bezahlen. Also, er hat es wirklich, finde ich, so auch richtig auf den Punkt gebracht.
Ja.
Natürlich besteht immer die Hoffnung, ich kaufe es günstig und es klappt schon.
Ja, ja, klar.
Und ich sag mal, na klar, es ist auch, nicht jeder hat, sag ich mal, entsprechendes Geld zur Verfügung, dann ist man auch sozusagen in der Not oder in der Situation, wo man ganz einfach das etwas günstigere Produkt dann wählen muss. Ne? Aber generell ist das schon wirklich so, finde ich, ja, der Fakt.
Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie wäre denn dann die Ausbildung? Würde das auch erstmal eine Humanausbildung oder dann direkt, also für die Tierorthopädie?
Also es wäre, oder ausbilden müsste jemand natürlich, der schon in der Human die Ausbildung hinter sich hat. Im Hinblick auf Fertigungstechniken und Materialien, was wende ich wie an? Ja, das wäre schon enorm wichtig, dass das natürlich jemand mit einem entsprechenden, auch orthopädischen Background hat, der weiß, was Anatomie, Pathologie und Physiologie bedeutet, wo ich drauf achten muss. Also es ist ein Riesending. Aus dem Grunde werde ich auch, das heißt, ja, in absehbarer Zeit, das ist so mein, ich glaube, letzte Entwicklung und Aufgabe, die ich mir sozusagen selbst noch stelle, wirklich ein Buch über Orthopädietechnik für Tiere. Mhm. Das will ich auf jeden Fall noch schreiben.
Dass derjenige, der es lernen möchte, dann eine Grundlage hat.
Da geht es in allererster Linie darum, dass es für ganz viele Diagnosen Alternativen gibt, einfach die Möglichkeiten aufzeigt. Und es ist so angedacht, dass das wie so ein Kompendium ist, wo ich eine Diagnose habe, die Versorgung dahinter sehe, mit einem QR-Code wird dann werden Videos zu sehen sein, wie das in der Praxis aussieht. Also das heißt, erstmal geht es mir darum, für eben Tierärzte, Physiotherapeuten so ein Nachschlagewerk ja, zu kreieren. Und einfach sozusagen da ein bisschen wachrütteln, dass nicht die endgültige Spritze, sondern es gibt noch Möglichkeiten oder insgesamt, dass man prophylaktisch im Frühstadium beginnt und nicht erst mit Schmerzmitteln abfüttert, bis die Organe kapitulieren, und gibt so viele Gründe, warum. Ne?
Ja. Warum? Ja. Ich bin am Überlegen, welchen Tipp wir da unseren Hörern mitgeben können. Ich denke mal, wir können folgenden Tipp vielleicht formulieren, dass wenn dein Tier eine orthopädische Erkrankung hat, dass man dann vielleicht nachforschen kann, ob die gleiche Erkrankung beim Menschen orthopädisch versorgt werden kann mit Orthesen oder ähnlichem. Und ja, ich weiß es nicht. Oder
ja, ich
kann ja nicht jetzt alle zu Ihnen schicken. Es können ja nicht alle zu Ihnen kommen und Sie sagen dann, okay, da kann man was machen oder da kann man nichts machen. Das ist ja dann auch schwierig. Was denken Sie, welchen Tipp können wir da unseren Hörern geben?
Also
es ist ja wichtig, es frühzeitig schon anzuwenden, damit es eben nicht so schlimm wird.
Also ein normales Sanitätshaus kann das nicht. Bitte? Ist ein normales Sanitätshaus für den Menschen
nie. Nein, darum geht's nicht. Das war nur eine Idee, weil Sie mal gesagt haben, was man beim Menschen machen kann, kann man dann auch beim Tier machen, sozusagen. Also wenn man bei einer Arthrose mit einer Orthese arbeiten kann.
Nein, man kann nicht alles, was ich beim Menschen machen kann, beim Tier machen. Beim Menschen kann ich eine Prothese anpassen, auch wenn über dem Knie amputiert wird.
Ja, gut, das ist die große Ausnahme in der Prothetik. Ja, die Prothetik ist die Ausnahme, das ist klar.
Ne? Ansonsten sage ich eigentlich, die Tiere bekommen die gleichen Erkrankungen wie der Mensch. Ja? Ob Kreuzbandriss, Arthrosen, Frakturen, Bänderdehnungen, Instabilitäten, Niederbruch und dergleichen, all diese Sachen habe ich auch beim Mensch. Und ich sag mal, im Hinblick dessen
und all diese
auch
Sachen
auf ein Tier übertragen, muss alles aber oder habe dafür dann aber spezielle Hilfsmittel entwickelt. Denn da liegt der Knackpunkt eigentlich, dass ja, man muss wirklich wissen, wie man die Dinge baut und modelliert, dass es am Ende die Tiere in der Regel, ich sag mal 95% aller Hunde, wenn ich sowas angepasst habe, wir gehen vor die Tür und die laufen damit los, ohne sich groß um das Hilfsmittel zu kümmern. Es wird zwar mal der Lauf hochgezogen und mal komisch geguckt, ist ja ein Fremdkörper, das Ding ist neu, der Hund weiß nicht, worum es geht, was das soll. Meist auf dem Rückweg laufen die schon wirklich in einer völligen Normalbelastung oder mit einem deutlich besseren Gangbild. Insbesondere beim Kreuzbandschaden sehe ich, wie dann der Ballen wieder richtig fester aufgestellt wird und ein ganz anderes Laufbild entsteht. Und beim Kreuzbandriss habe ich oftmals die Folge, es wird diagonal entlastet auf den Vorderlauf, sozusagen auf der Gegenseite. Und da sehe ich ganz, ganz, ganz häufig schon den Überlastungsschaden. Das heißt, es geht dort in die Niederbrüchigkeit. Macht mich die Knieorthese dran. Entlaste ich den vorderen Lauf dadurch, weil hinten wieder optimal belastet werden kann. Also die Wirkung kommt sehr schnell. Es gibt auch keine Gewöhnungsphase. Ich weiß von den jüngeren Kollegen rundherum, die sagen dann immer, ja, jeden Tag erstmal mit der Viertelstunde anfangen, eine halbe Stunde. Ist Quatsch. Völliger Quatsch. Ein Hilfsmittel muss passen. Das wird angelegt. Und bleibt dran. Beziehungsweise in Ruhephasen zieht man es aus. Aber ansonsten, das Ding muss passen und da gibt es keine Gewöhnungsphase. Das muss einfach passen. Denn ein Tier, sag ich mal, das ist nicht so, ja, jetzt machen wir 10 Minuten, morgen eine halbe Stunde, dann nein. Ein Halsband tut man auch nicht erstmal gewöhnen mit 10 Minuten, Viertelstunde, ja, 20 Minuten. Mal Halsband kommt dran. Punkt.
Okay. In dem Moment, wo es passt und gut sitzt, muss sich das Tier ja nicht so. Muss ich das Tier nur grundsätzlich dran gewöhnen, dass es einen Fremdkörper hat, aber es ist kein körperliches dran gewöhnen, dass irgendwo was passend gemacht, wie das manchmal.
Es ist wichtig, dass das Tierchen spürt, das Hilfsmittel bringt mir was. Ich kann damit wieder Gas geben, ich kann damit wieder laufen. Und ich kriege nicht selten berichtet, denn das kapieren die auch. Ich kriege nicht selten berichtet, dass morgens das Tierchen schon sozusagen entweder neben den Rollstuhl robbt und anzeigt, ich will raus, oder zum Hilfsmittel, ne, nach dem Motto, leg mir das Ding da an, damit kann ich Gas geben. Also die checken schon, dass wir damit wieder eine andere Lebensqualität, Beweglichkeit haben. Ne?
Ja,
das ist
ja.
unfassbar manchmal. Ne? Also wirklich.
Toll, ja.
Ja, und das ist deswegen, es gibt da keine Gewöhnungsphase, sondern Hilfsmittel, das hat erstmal zu passen. Und man muss einen ausgiebigen Testlauf machen, wenn da irgendwas sich zeigt. Also eine halbe Stunde mal hier noch ums Karree laufen. In der Zeit kann man schon einigermaßen beurteilen, ob noch korrigiert werden müsste, wenn sich irgendwo eine Rötung, eine leichte Reibstelle zeigen würde. Natürlich zu Hause über die Wiese geht oder mit anderen dann nochmal richtig rumgetobt wird, habe ich nochmal andere Belastungsspitzen. Da kann natürlich auch sich nochmal was zeigen, aber das sind diese, ich sag mal, diese kleinen Korrekturen, die aber wirklich nichts, sondern das mache ich per Postweg. Da schickt man mir die Orthese zu, ich korrigiere das und schicke das zurück. Da muss man nicht mal zu mir kommen.
Ich hätte jetzt mal noch eine ganz andere Frage. Sie haben ja mal erzählt, dass Sie zu den Tieren gekommen sind durch Ihre Hündin. Was ist denn da eigentlich genau passiert?
Ja, das war im Prinzip Jack Russ. Und ja, ist auch, da flog, ich weiß gar nicht mehr, Frisbee oder Ball ins Gebüsch. Natürlich hinterher, ins Holen. Und da lag aber jetzt scheinbar eine böse Scherde und es gab einen üblen Ballenschnitt.
Okay.
Ja. Was ich überhaupt nicht toll finde, sind diese komplett hermetisch abgeriegelten Verbände. Das heißt, die Pfote komplett einzuwickeln, um das da sozusagen ja, zur Heilung zu bringen, finde ich, das beißt sich eigentlich. Der Hund schwitzt über die Pfote. Ich habe die Pfote eingepackt. Er schwitzt sozusagen in die Wunde rein, wenn man so will. Ja, aufgrund dessen habe ich dann eine Pfotenorthese gebaut. Ja, das heißt, die war offen. Ich habe einen dünnen Verband angelegt. Und so ist das.
Schon von Anfang an quasi.
Ja. Ne? Das heißt, er hat einen Schnitt. Ich habe dann einen dünnen Verband angelegt. Gut, da war hier jetzt die Behandlung. Erstmal gab es diese dicke, eingewickelte Socke da. Ne? Und ich habe dann recht schnell diese Pfotenorthese gebaut und dann einen leichten, luftigen Verband daraufhin noch angelegt. So konnte das wirklich schön abhalten. Das war im Grunde genommen so die Initialzündung.
Und dann sind Sie von anderen angesprochen worden oder wie ging das dann weiter?
Genau, bei den Hunden, da wird man angesprochen und auch im Freundeskreis gab es auch einige, wo ja, jeder Hund bekommt irgendwann mal eine Kleinigkeit. Ja, und das hat mich dann so richtig gereizt, herausgefordert. Ja, und dann habe ich mal was fürs Handgelenk, fürs Sprunggelenk entwickelt oder Ellbogen. Das nahm dann irgendwie so seinen Lauf. Und das habe ich dann nach und nach alles so nebenher gebaut, gemacht und habe dabei natürlich auch gemerkt,
der Bedarf ist da.
Nicht das sowieso, dass der Teufel im Detail steckt. Dass man wirklich nicht einfach sagen kann, ich habe das für den Mensch gelernt, ich mache das fürs Tier. Das klappt nicht. Es steckt so viel dahinter. Und wie gesagt, dann habe ich mich da in die Materie richtig reingearbeitet, immer mehr entwickelt, immer mehr optimiert. Und ja, und ich muss sagen, das, was bei hier auf der Page zu sehen ist, sind alles Dinge, die wirklich optimal und ausgereift sind. Manches kann ich aktuell gar nicht mehr anbieten, weil ich auch keine Mitarbeiterin mehr habe, eine Lehrerin. Ich habe temporäre Knieschiene, weil von Kniebandagen halte ich nicht wirklich viel. Für einen kurzfristigen Einsatz in Ordnung. Wenn ich aber Muskulatur erhalten will, ist eine Bandage schlecht oder Muskulatur aufbauen. Denn bei einem Kreuzbandriss bräuchte ich eine Bandage mit Schienen links und rechts, die das Knie richtig stabilisieren. Deswegen habe ich irgendwann mal die temporäre Knieschiene entwickelt mit Gelenken. Das heißt, solche Schienen gibt es auch in der Humanmedizin. Ja, einfache Knieorthesen, wenn man so will. Ja, das ist am Oberschenkel mit der Neoprenmanschette, am Unterschenkel. Ich kann links und rechts werden gelenkbewegliche Schienen aufgeklettet. Dann mit zirkulären Gurten wird das Ganze fixiert. Ich habe ein spezielles Haltetool, damit diese Knieschiene wirklich genau exakt an dem Platz bleibt. Funktioniert hervorragend. Und das habe ich immer gesagt, Leute, bis zu einem Termin für eine Abdruckanpassung der Orthese dauert es 3 bis manchmal auch 6 Wochen, bis der Termin hier stattfindet und dann noch 3 Wochen, bis gefertigt ist und angepasst werden kann. Also manchmal 2 Monate. Und 2 Monate mit der Problematik laufen oder der Entlastung zu der diagonalen Seite vorne, möglicherweise, bis der Termin hier ist oder die Knieorthese dran ist, haben wir vorne schon ein Problem. Ja? Und deswegen, damit hinten schnell wieder eine Belastbarkeit möglich ist, hatte ich diese Knieschiene entwickelt. Damit konnte der Hund einfach wieder hinten ganz normal beidseitig belasten und die Verlagerung nach vorne diagonal gab es nicht mehr. Ein wirkliches super, super, super Ding. Auch Sprunggelenkbandagen habe ich maßgefertigt. Kann ich alles leider nicht mehr machen. Aber dafür kommt jetzt in Bälde wahrscheinlich noch was Revolutionäres. Ich habe noch eine spezielle Sprunggelenksorthese entwickelt, die von, ich sag mal, postoperativ eingesetzt werden kann und bei Hand und vielen anderen Dingen. Ich will da noch nicht so viel drüber erzählen, weil ich bin gerade dabei, das wird jetzt beim Patentamt wieder eingereicht.
Okay.
Das sind ja schon einige Dinge von mir, zumindest Gebrauchsmuster, weil Patent ist wahnsinnig aufwendig und teuer. Aber es wird auf jeden Fall noch eine Tarsalgelenksorthese kommen. Ich glaube, da freuen sich wirklich alle Tierärzte und Operateure insbesondere, wenn das Ding mal am Start ist. Das wird auch sowas, ja, was viele Funktionen hat, womit man viele Diagnosen dann am Ende auch versorgen kann.
Sehr gut, ja.
Dann müssen wir nochmal ein Interview machen, weil das wird ein richtiges Highlight.
Ja, das machen wir gerne. Ja. Melden Sie sich einfach, wenn es soweit ist.
Ja, ja, klar. Ja, also Ausbildung werde ich keine mehr anbieten. Ich habe jetzt mein 46. Arbeitsjahr hinter mir und befinde mich mehr oder weniger im Sinkflug.
Ja.
Werde noch mehr jetzt, damit es für die Allgemeinheit besser zugänglich wird, noch diverse Dinge im 3D-Druck entwickeln, insbesondere eine spezielle Tarsalgelenksorthese. Das angesprochene Buch werde ich verfassen. Da ist ganz einfach auch diese Informationen noch etwas simpler zur Verfügung stehen für eben das Fachpublikum, Physiotherapeuten und Tierärzte. Bei welcher Diagnose kann ich welches Hilfsmittel einsetzen? Wie funktioniert das? Mit Videos, die man dann per QR-Code sehen kann. Das ist jetzt so die Sache. Ja, hoffentlich finde ich einen tollen Nachfolger, der vielleicht auch eine Ausbildung dann anbietet. Das wäre ja schön, wenn sich das wirklich etabliert. Ja. Aber wie auch schon mal erwähnt, es wäre toll, wenn die Tierärzteschaft richtig da am Strang zieht und das erkennt. Es erweitert das Behandlungsspektrum. Oftmals da, wo die Tiermedizin mit klassischen Mitteln nicht mehr weiterkommt, habe ich noch ganz viele Lösungen. Und das auch wie schon gesagt, insbesondere für alte, zu alte oder zu kranke Tiere, die einfach auch nicht mehr operiert werden können.
Genau, die nicht operiert werden können. Dafür ist es sehr gut.
Und das habe ich ganz, ganz, ganz häufig hier. Ne? Eben wirklich ältere Tierchen, so ab 10, 11, 12, 13, wo dann eine OP ein Hochrisiko ist. Und man weiß vorher nie, ob die Operation auch tatsächlich gelingt. Testrisiko hat man.
Ich wollte Sie noch nach dem exotischsten Tier fragen, das Sie jemals behandelt haben.
Ja, es sind mehrere. Ne? Also angefangen vom Storch, also Vögel, ne, Storch, Flamingo, Papagei, Tauben hatte ich auch schon da. Das Kurioseste, aber auch da sind natürlich Grenzen gesetzt. Man hat mich auch schon gefragt, eine Amsel zu versorgen, also da eine Prothese anzupassen. Also ich muss dann schon ein bisschen, so ein bisschen die Grenze da auch ziehen oder das Machbare, sinnvolle Machbare.
Ja.
Denn für ein Hilfsmittel ist es tatsächlich auch so, es ist nicht jedes, zum Beispiel gerade der Unterschied Katze, Hund. Für die Katze ist die Welt in Ordnung. Wenn ich da eine Prothese oder eine Orthese anpasse, dann schüttelt die den Lauf, als wäre sie ins Wasser getreten. Und der Hund kapiert ein Hilfsmittel. Ja, und wie gesagt, Vögel, dann war ein Fuchs, Schaf.
Ein Fuchs auch, okay. Ja. Und Flamingo hatten sie auch.
Ne? Flamingo, genau. Hat eine Kniegelenksorthese bekommen, der Flamingo. Der Fuchs hatte eine Karpalgelenksorthese bekommen. Mhm. Dann habe ich noch Schaf, Ziege, Alpaka. Demnächst habe ich einen großen afrikanischen Schwarzkopfziegenbock da.
Wow.
Das wird auch sehr interessant.
Ja, das glaube ich.
Also ich finde das auch immer spannend, muss ich sagen. Und sowas reizt mich dann auch, solche Versorgungen zu machen.
Ja, das kann ich nachvollziehen, sehr.
Und wie es dann am Ende funktioniert. Also das ist wirklich eine richtig spannende Geschichte. Aber ja, Wie gesagt, da ist natürlich auch so ein bisschen die Intelligenz des Tieres gefragt. Ich weiß nicht, was der afrikanische Ziegenbock zu der Orthese sagen wird.
Ja, das ist spannend. Kommt der aus einer Haltung heraus, also als Haustier gehalten oder als Wildtier?
Nee, das ist eine Haltung, das ist wohl auch eine kleine Herde von 6 oder 8 Tieren. Und dieser Ziegenbock, das ist wohl Chef der Truppe und auch sozusagen unentbehrlich, weil die haben scheinbar auch so ihre Rangordnung, wie das Ganze da funktioniert. Ne? Und das ist so, aber es ist auch ein richtiger Bock mit richtig großen Hörnern. Ne? Ich hoffe, dass man die mir nicht irgendwo reinrammt.
Ja, das kann schwierig werden.
Ich sag mal, oder wenn es jetzt eine Ausbildung gäbe, wäre es auch sicherlich, oder ja, zu jetzigen Zeitpunkt, ich sage, ja, das ist wie wenn man oder ein Arzt sich spezialisiert in irgendeine Richtung. So könnte man es auch sehen, wenn ein normaler Orthopädietechniker dann hier noch so eine Ausbildung machen würde. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal Seminare für das ein oder andere Produkt oder Diagnose. Aber es ist wirklich auch die Erweiterung vom Orthopädietechniker, das Behandlungsspektrum. Die Grundlagen sind da, das ist schon mal toll, egal ob jetzt das, weil vieles ist ja übertragbar. Anatomie, die Bezeichnungen sind gleich oder manchmal ähnlich. Die Pathologie ist auch vieles gleich und ähnlich. Also man kann da schon ganz viel mitnehmen und hat dann schon eine super, super Grundlage. Aber ja, dann fehlt der Rest eben, was jetzt genau eben die Tiermedizin betrifft. Das, ich sag mal, selbst wer hier bei mir lernen würde und Orthopädietechnik zuvor gelernt hat, ich sag mal, der muss, also es reicht wahrscheinlich nicht mehr, aber Minimum, denke ich, 3 Jahre, um das ganze Spektrum kennenzulernen, wie man was macht. Und ich glaube, dann kommt nochmal die Zeit, wo man selbst eigene Erfahrung richtig dann sammelt, angefangen von der Begutachtung, welches Hilfsmittel baue ich, wie gestalte ich das und dann auch selbstständig anpassen, Laufprobe machen. Also es ist ein langer Weg, wirklich. Also ich sag mal, selbst wenn man Orthopädietechnik gelernt hat, da braucht man 3,5 Jahre, hier nochmal 3 Jahre, man ist bei ungefähr 7, 8 Jahren, bis man hier am Ende angekommen ist.
Das ist eine lange Zeit, ja.
Ja, also ich sag ja, hätte ich vorher gewusst, was ich da angefangen habe und wo
Ja.
das endet.
Ja, manchmal ist das ganz gut, wenn man vorher nicht genau weiß, ja, wie viel es einen kosten wird,
Ja.
die Richtung zu gehen, ja.
Aber die andere Seite ist, ich muss ehrlich sagen, letztendlich bin ich trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Ich konnte zwei meiner Hunde konnte ich selbst damit helfen. Und
Sie
so
tun
über den
so viel.
Daumen geschlagen habe ich mittlerweile 4.000 Versorgungen gemacht.
Ich wollte gerade sagen, sie tun so viel Gutes für die Tiere, die vielleicht sonst eingeschläfert worden wären. Das muss man einfach wirklich anerkennen. Das ist ganz, ganz groß. Finde ich ganz toll.
Ja, es ist auch bemerkenswert, ich finde wirklich, weil jetzt hängen ja viele Emotionen dran. Für viele ist das Kirchenjahr wie das Kind. Ne? Es ist so irre, manchmal, wenn ich dann eine Orthese anfasse oder eine Prothese und das Tierchen kann dann wieder einen normalen Gang, normal laufen oder richtig rennen. Also es ist nicht selten, dass dann hier die Tränen auch fließen, weil da schießen dann die Emotionen hoch, wenn ein Tierchen plötzlich wieder eine Lebensqualität hat und selbstständig laufen kann und machen kann. Also es ist schon toll.
Ja.
Das ist auch, sag ich mal, wirklich sowas, was mich da auch noch immer mitgezogen hat.
Ja.
Weil man sieht, was man tut, was sinnvoll ist und was am Ende rauskommt. Ja. Und das
Absolut.
ist einfach toll.
Ja.
Was anderes als am Computer zu sitzen und irgendeine App zu kreieren.
Den Tieren zu helfen, war auch immer meine Motivation. Ja. Na gut, dann bedanke ich mich sehr für das Interview, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben.
Sehr gerne. Ich danke auch.
Sehr, sehr gerne. Und wenn Sie Ihre sensationelle Überraschung fertig haben, dann können wir gerne nochmal ein Interview machen.
Das sollten wir tun.
Dann tschüss.
Okay, tschüss.